Wir sind noch mitten in der Weihnachtszeit. In Deutschland kann man das schnell vergessen. Die meisten Leute haben das schon beiseite gelegt. Und die Kinder freuen sich schon wieder auf Ostern. Aber in der Ostkirche wird heute erst das Weihnachtsfest gefeiert. Von Russland bis Griechenland ist heute erst Weihnachten. Und das ist gut, dass wir das wissen und dass wir mit unseren Geschwistern dort auch mit feiern. Ich will deswegen heute auf einen Bereich von Weihnachten eingehen, den man sonst nicht so selbstverständlich im Blick hat. Allgemein bekannt ist, dass zu Weihnachten Gott selber die Gestalt und die Identität eines menschlichen Körpers angenommen hat. Jesus ist nicht nur als Menschenkind geboren, sondern er hat dann auch alles Leid und Elend des menschlichen Lebens selbst erlebt. Es ist gut, wenn wir uns daran erinnern. Er war ein klassisches, uneheliches Kind. Das war eine Schande in der Gesellschaft damals, wie das heute immer noch in vielen Gesellschaften eine Schande ist, wenn jemand vor der Hochzeit schon schwanger ist. Wir lesen ja bei Matthäus, wie vorsichtig Josef mit dieser Situation umgegangen ist. Dass er deswegen seine Verlobte nicht öffentlich bloßstellen wollte, sondern einfach die Verlobung auflösen wollte. Und ein Engel Gottes redet mit ihm und sagt, nimm die Frau und das Kindlein auf, weil der Vater nicht ein anderer Mann war. Sondern wir lesen im Lukas-Evangelium, dass Gottes Geist auf Maria gekommen ist und dadurch ist er gezeugt. Dann sind unter Repression ist das Kind geboren, also unter politischem Druck, in extremer Unkomfortabilität, also nicht nur Armut, sondern es war extrem unhygienisch. Das Kind ist in einem Stall geboren, hat dort seine ersten Lebenstage verbracht und die erste Erfahrung war dann, zu flüchten und Asyl zu beantragen. Und als nach einigen Jahren die Verfolger tot waren, dann kommt wieder durch die Botschaft eines Engels, dem Josef erlaubt wird, zurückzukehren, lebt die ganze Familie und wächst Jesus auf als Binnenflüchtling.
Im Land, im eigenen Land, ja.
An einer ganz anderen Stelle. Und wieder an anderer Stelle lesen wir, dass er mit Schmerzen und Leiden vertraut war und Krankheiten auf sich genommen hat und der verachtetste von allen Menschen war, den man als Unschuldigen wie ein Verbrecher behandelt und tötet, aber selbst noch am Kreuz bei diesem schändlichen Tod, bei diesem qualvollen Tod, noch nicht mal ein bisschen Mitleid gibt. Die Kreuzigung gilt ja bis heute als einer der grausamsten Hinrichtungsmethoden. Und wenn sich dann die beim mit lebendigem Leib angenagelten Verbrecher stundenlang gequält haben und dann auch natürlich gebettelt haben und gekämpft haben in ihrer letzten Stunden, wenn sie dann nicht mehr als Verbrecher, sondern als einfacher Mensch dort erkennbar waren, dann gab es immer Leute, die ein bisschen Mitleid haben. Und dann versucht haben, die Quäler ein bisschen weniger zu machen, mal was zu trinken zu geben. Oder. Aber auch da hat man ihn noch gequält. Warum ist das so? Im Hebräerbrief wird uns gesagt, er ist der große hohe Priester, der Mitleid hat mit unserem Leiden. Weil er das natürlich alles selbst kennt. Und wenn wir heute sagen, Gott ist nett, dann hängt das genau damit zusammen, dass er unsere Situation, unsere Schwachheit, unsere Quälereien selber kennt. Das ist die eine Seite. Das ist das, was mit Weihnachten normalerweise immer verbunden wird. Die andere Seite ist das, was der Spruch für den heutigen Sonntag uns sagt. Das steht im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14. Wir lesen von Vers 14 bis Vers 17. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden oder getrieben werden, diese sind Söhne Gottes. Denn er hat nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder sich zu fürchten, sondern einen Geist der Kindschaft hat empfangen, indem wir rufen, Vater. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, wenn aber Kinder so auch Erben, Erben Gottes und Miterben von Jesus Christus, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Die Besonderheit von Jesus Christus ist nicht nur, dass er als Mensch, als Gott in unseren menschlichen Körper hineingeboren ist, sondern auch, dass durch und mit ihm Gottes Geist in Menschen Wohnung nimmt. Wir lesen auch im Alten Testament, dass hin und wieder, vor allem die Propheten, durch Gottes Geist getrieben worden sind. Bei Simson lesen wir das mehrmals, aber auch bei Saul, bei David und bei Elia. Und die Kennzeichen des Geistes Gottes waren natürlich auch auf Mose und Abraham und auf all denen, die durch Gottes Geist Aussprüche Gottes getan haben. Aber es war eine Besonderheit. Diese Menschen waren unterschiedlich von der Menge der anderen Gläubigen. Es waren besondere Leute und man hat zu ihnen aufgeguckt. Das war auch richtig so. Wir lesen zum Beispiel bei Elia und Elisa, dass die von verschiedenen Leuten respektlos behandelt worden sind. Und sie haben in der Kraft Gottes sofort diese Respektlosigkeit bestraft. Elia hat einfach Feuer vom Himmel regnen lassen auf die Soldaten, die ihn verhaften sollten. Elisa hat eine Schar von Kindern, eine Gruppe von Kindern, die aus gläubigen Familien kamen, aber sich extrem respektlos gegen ihn gewendet haben, verflucht. Und zwei Bären kommen und machen über 40. So werden auch wir gewarnt im Neuen Testament, dass es furchtbar ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und an anderer Stelle, dass bei aller Respektlosigkeit, die man jetzt noch gegen Jesus und gegen seine Gemeinde pflegen kann, eine Zeit kommt, wo jedes Knie sich vor ihm beugen muss und jede Zunge bekennen muss, dass Jesus Christus der Herr ist. Diese Besonderheit, dass der lebendige Gott in Menschen Wohnung hat, das hängt ja eben auch mit Weihnachten zusammen. Und wir leben heute in einer besonderen Zwischenzeit, so hat das jemand als einer dieser bekannten Sänger ja auch gedichtet. Die Herrlichkeit Gottes, die Autorität Gottes ist auf Jesus Christus gelegt und ist auch für alle Gläubigen da, mit allem Respekt, der Gott gebührt, aber in dieser Wahrheit des Menschlichen. Deswegen ist das, was wir heute lesen im Römerbrief, einer der entscheidenden Punkte des Christseins. Mit Recht wird überall bekannt, also überall das Bekenntnis gesprochen, dass mit der Taufe auf den Namen Jesu Christi das Christsein fest wird, beginnt, wie das Leben eines Menschen mit der Geburt beginnt. Vorher, wie unser natürliches Leben, gibt es eine Zeit, wo dieses Leben Gottes im Verborgenen heranwächst. Wir lesen im Johannesevangelium, wir gucken einmal rein, Kapitel 1. Wenn ihr klug seid, arbeitet ihr mit, schreibt euch das an oder streicht euch das an. Oder vielleicht schon ab Vers 10. Er war in der Welt. Und die Welt ruhte durch ihn, aber die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seinige und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus natürlicher Abstammung, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Jetzt Vers 13. Jemand zum Christ werden, zu überreden, nützt gar nicht. Alle menschliche Anstrengung, jemanden zu bekehren, ist von vornherein unnütz. Nur die haben das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an den Namen Jesu glauben, weil sie aus Gott geboren sind. Das heißt, vor dem Bekenntnis zu Jesus, vor der Taufe, muss Gottes Geist schon in einem Menschen wirken und bewirkt Glauben. Und dieser Geist Gottes wirkt in demjenigen Glauben an Jesus Christus. Ja.
Also bei mir war das so, ich habe durch Freunde erfahren, dass es Jesus gibt. Ich war mehrmals in deren Gemeinde. Also wusste ich kann irgendwo zu Gott bitten und ihn einladen. Das habe ich an einem sehr verzweifelten Abend gemacht. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir und mach irgendwas. Und ohne das jetzt wirklich so zu wissen, habe ich gemerkt, dass Gottes Geist, der hat was an mir gemacht. Ich konnte auf einmal glauben. Das Erste, was er mir gab, war Frieden ins Herz. So, und auch in schwierigen Situationen, also ich merkte, wie er mit mir kommuniziert irgendwie. Als ich dann nach längerer Zeit wieder in dieser Gemeinde war, predigte ein Pastor, den ich noch nie in meinem Leben diesen Menschen gesehen habe. Und durch das, was dieser Pastor redete, das war persönlich, also wie als ob Gott persönlich zu mir redet. Und an dem Tag habe ich dann ganz offiziell Jesus mein Leben übergeben. Und es fingen zwar dann Kämpfe an, erst recht, aber Gott machte es mir ganz leicht, weil er so intensiv meinen Glauben stärkte. Und ein halbes Jahr später wusste ich, ich muss mich taufen lassen. Und er behandelte mich durch seinen Geist wie wirklich ein kleines Baby, was noch Brei kriegen musste, wie das auch Paulus sagt. Und ab einer bestimmten Zeit kamen dann die Glaubensprüfungen, wo ich dann gefragt war durch bestimmte schwierige Situationen ihm zu vertrauen bis heute.
Genau das ist das, was wir eben gelesen haben, dass die Gottesdienstschaft dadurch gekennzeichnet ist, dass Gottes Geist trägt. Das ist eigentlich ein Wort, was man sonst kaum auf das Menschliche miteinander anwendet. Getrieben werden sonst Herden hier, zum Beispiel Schafe. Es gibt auch eine furchtbare Treiberei, zum Beispiel bei der Jagd oder bei der Flucht. Eigentlich bildet das in Deutschland ein Wortpaar. Jemand in die Flucht treiben. Gibt gar keine andere Möglichkeit, also Flucht zu beschreiben, als jemand in die Flucht treiben, zum Fliehen treiben. Interessanterweise wird dieses Treiben durch Gottes Geist ebenfalls beschrieben. Eigentlich benutzt man das Wort Treiben nur negativ. Treiben ist eigentlich in eine Richtung drängen. Wenn ich ein Schaf laufen lasse, sucht sich das irgendwo seinen eigenen Weg und ist dabei allen Gefahren ausgesetzt. Damit der Hirte das in eine gute Richtung kriegt, muss er es treiben. So ist auch Gottes Kindschaft. Nach unserer eigenen Entscheidung, wenn wir jetzt immer andere Wege aussuchen als Gottes Kindschaft, aber mit dem Christsein in Verbindung kommt, dass Gottes Geist uns in Gottes Richtung bewegt. Eine wichtige Sache, das ist immer mit anderen Gläubigen zusammen. Wir lesen immer von den Kindern Gottes, immer im Plural. Christ werden fördert nicht unseren Individualismus. Also unsere Abgrenzung von anderen. Was fördert immer? Gottes Ziele, Gottes Pläne, Gottes Lehre in Verbindung mit der Gemeinde. Ich habe das selber zu solchen Merksatz verbunden, dass ich sage, man könnte Christ werden ganz einfach definieren. Christ werden bedeutet gemeinschaftsfähig werden. Der natürliche Mensch sucht immer seinen persönlichen Vorteil. Na gut, manchmal noch den von seiner Familie oder wenigstens von den Kindern. Aber der vom Geist Gottes getrieben ist, lernt auf Gottes Weise zu denken. Das ist mal so beschrieben, sieht nicht nur auf das Seinige, sondern auch auf das der anderen. Ich finde das ganz interessant. Das heißt nicht, sieht nur auf das Fortkommen der anderen, sondern auch. Deswegen sagt Jesus, das größte Gebot ist, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Und das andere ihm gleich, also genauso wichtig, den Nächsten zu lieben. Aber dann ist es nicht zu Ende, sondern wie dich selbst. Es gibt Leute, die lieben sich selbst wenig. Dann ist es auch schwierig, jemand anders zu lieben. Und dann gibt es andere, die lieben nur sich selbst. Wenn wir merken, wir haben wenig Liebe, wenig Respekt, wenig Achtung für unseren eigenen Körper, für unsere eigenen Seele, dann müssen wir Gottes Liebe zuerst gegenüber uns selbst in Erkenntnis lassen. Weil das die Voraussetzung ist, auch mit dem Reichtum der Liebe Gottes andere zu lieben. Das ist das, was Gottes Geist wirkt. das macht uns zu besonderen Menschen. Ich will jetzt uns zeigen, warum. Im ersten Gründerbrief, Kapitel 2, ab Vers 9, Kapitel 2, Vers 9. So wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind, die wir auch verkündigen. Nicht in Worten gelehrt durch die menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Mitteilen geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was das Geist des Gottes ist. Denn es ist ihm Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche aber beurteilt oder erkennt oder unterscheidet alles. Er selbst aber wird von niemand erkannt oder beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise? Wir aber haben den Sinn oder das Denken von Jesus Christus. Bis zum Ende. Diese Kostbarkeit gehört auch zu Weihnachten. Dass Gott nicht nur in menschliche Gestalt kommt, in Jesus Christus, um an unseren Nöten teilzunehmen, sondern dass auch sein Geist in uns Menschen kommt. Das hat auch mit Weihnachten angefangen. Wir lesen dazu nochmal aus dem Lukas-Evangelium. Das beginnt mit Maria. Also, dass Gottes Geist auf Menschen oder in Menschen kommt, das beginnt Maria. Wir lesen in Kapitel 1, ab Vers 26, im sechsten Monat, der Schwangerschaft von Elisabeth, genau, wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa gesandt, mit Namen Nazareth, zu einer Jungfrau, die mit einem Mann verlobt war, mit Namen Josef, aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber wurde über das Wort schockiert und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst in deinem Körper empfangen und einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jeschuach nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu ihm, zu dem Engel, wie kann das sein, da ich ja keinen Mann kenne? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird auf dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch mit einem Sohn schwanger in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von mir. Bis Vers 38. Wir finden bei dieser kurzen Begebenheit einige interessante Gesetzmäßigkeiten. Erstens, das Handeln Gottes geht von Gott aus. Wir denken vielleicht, das ist ja selbstverständlich, aber das ist es durchaus nicht. Millionen Menschen versuchen nämlich andersherum. Sie versuchen selber die Initiatoren zu sein und Gott zu etwas zu bewegen. Das Handeln des Geistes Gottes geht aber immer von Gott aus. Es ist ja sein Geist, seine Idee, seine Möglichkeiten. Zweitens, das, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei ihm möglich. Das heißt, Gott kann immer mehr, als wir sogar denken können. Auch das ist ein Kennzeichen, dass Gottes Geist in uns wohnt, dass wir trotz der menschlichen Unmöglichkeiten beginnen, mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen. Es gibt keine Grenzen. Er kann aus dem Nichts etwas schaffen. Er kann Todes wieder lebendig machen. Es gibt keine Krankheit, die er nicht wenden könnte. Es gibt keine Macht auf dieser Welt, die stärker wäre als er. Das muss klarer sein, auch für unseren kleinen oder langsam wachsenden Glauben. Glaube bedeutet, wenn man das wieder verkürzt, in den Unmöglichkeiten mit den Möglichkeiten Gottes zu rechnen. Und der dritte Punkt, der Geist Gottes braucht trotzdem unsere Zustimmung. Obwohl Gott alle Macht hat, arbeitet er erstaunlicherweise mit uns zusammen und nimmt dazu unsere Zustimmung.
Macht er darauf unsere Zustimmung. Wenn es jetzt aber um Saul geht zum Beispiel, ne? Wo dann der Geist kommt, der nur ruhig wird, wenn dann David spielt. Ich meine, da hat ja Saul nicht gesagt, ja, Herr, komm, schick mir diesen Geist. Das ist ja dann nicht mit Zustimmung. Das macht dann Gott ohne Zustimmung. So ein...
Den bösen Geist zu schicken? Das ist ja nicht Gottes Geist, sondern das heißt ja ein böser Geist.
Der ist fern, oder?
Nicht, nicht der böse Geist Gottes, sondern ein böser Geist von Gott. Das ist was anderes. Also unter Gottes Zulassung einen Dämon geschickt zu kriegen,
ja.
Das ist nicht Gottes Geist.
Nein, das ist ja klar, dass das nicht sein Geist ist, nee, sondern von ihm geschickt. Aber er hat ja
Er hat es provoziert. Es ist doch nicht... Das ist ja gerade die Besonderheit. Das ist ja der Unterschied im Treiben. Das ist ja das, was ich vorhin versucht habe zu sagen. Gottes Geist treibt uns. Und trotzdem in einer Weise, dass er mit uns zusammenarbeitet. In der Regel, und ich sehe dort ganz praktisch die Grenzen unserer Geistesfülle. Und nicht Gott begrenzt, sondern wir begrenzen durch unseren Unglauben oder durch unseren Ungehorsam. Vielleicht hilft es zu verstehen, wenn wir mal die Unterschiede bei Maria und bei Petrus sehen. Das, was von Gott ausgeht, durch Maria, das war ja kein ungebildetes Kind, das war eine kluge Frau. Guck mal, als der Engel Gottes mit ihr redet, da jubelt die nicht oder sagt, oh, habe ich immer schon drauf gewartet, das ist eine Besonderheit. Die stellt eine ganz nüchterne Frage und das zeigt mir, dass sie gut informiert war. Sie sagt, wie soll denn diese Schwangerschaft passieren, wenn ich noch gar keinen Verkehr hatte? Die findet Worte für etwas, wo heute noch manche Menschen ganz komisch tun und denken, man kann darüber nicht sprechen. Wirklich, 2000 Jahre vorher, eine junge, glaubende, saubere Frau. Das ist kein dummes Wegducken, oder? Okay.
Ja, und ich habe, also sie sagt ja, was ist das für eine Begrüßung? Und ich habe mal gehört, dass es gibt einen Propheten im Alten Testament, der sagt, nennt eure Schwestern Gesegnete. Mhm. Und der kommt und sagt, sei gegrüßt, du Gesegnete. Und dann hat sie gesagt, und dann hat sie so sofort den Propheten
erkannt. Natürlich. Natürlich.
Also das, von wegen ist das nicht unbildend.
Sie hat eben, sie ist auf der Höhe der Zeit. Sie ist ganz klar, sie steht ganz klar im Leben. Und indem sie diese kluge Frage stellte, wie soll das passieren, wo ich doch noch keinen Mann hatte, wird ja noch eine zweite Sache deutlich. Von diesem Moment an weiß sie, in welche Hetze sie hineinlaufen muss. Schwanger werden vor der Hochzeit. Wisst ihr, was da für ein Gerede gibt? Und dass sie das anspricht, dass sie diese Frage stellt, macht deutlich, sie hat sofort verstanden, was auf sie zukommt. Und sie lässt das nicht einfach so mit sich machen. Sie fordert eine Erklärung, wie soll das gehen? Und ihr Lieben, das gehört dazu. Ein reifer Glaube. Hinterfragt solche ungewöhnlichen Dinge, auch die Gott mit uns machen will. Ehrlich, Frage ist kein Unglauben. Der Engel sagt, wie das passieren wird. Und dann kann man ihren Glauben daran erkennen, dass sie die Zustimmung kriegt. Ich bin die Magdalena. So soll es sein. Und dem gegenüber, ich habe ja gesagt, ich will mal diese beiden Pole setzen, auch der gläubige Petrus, was ich sage, mit der Zustimmung geben. Ich setze mal als Gegenpol Petrus, auch ein gläubiger Mann, kurz bevor Jesus den Weg zum Kreuz geht, ist er mit seinen Jüngern unterwegs. Und das heißt, er redete das dritte Mal mit ihnen über das, was mit ihm in Jerusalem passiert. Wenn jemand dreimal reden muss, heißt das, zweimal haben sie die Leute nicht verstanden oder sie wollten es nicht verstehen. Am Ende von dem, was Jesus sagt, sagt Petrus, oh Herr, das sollte ja nicht passieren.
Ich frage mich, kannte der die Schrift nicht? Das muss doch so geschehen laut Jesaja.
Natürlich kannte er die Schrift nicht. Das hat Jesus ja dann den Emmaus-Jüngern erst nach der Auferstehung offenbart. Aber der Unterschied, wie jemand glaubt, den setzen wir. Das einmal diese Maria, die oft unterschätzt wird, deren Wort ist, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach diesem Wort, Vers 38. Und da ist andererseits der von sich selbst überzeugte Petrus, der sagt genau das Gegenteil.
Mir geht das soll nicht passieren.
Und dabei betraf es ihn ja noch nicht mehr. Er redet ja noch in das Leben von Jesus rein. Ihr Lieben, wo diese Entscheidung steht, auch immer. Es gibt Christen, die diese Haltung Gott gegenüber haben, so wie Maria. Ja, ich bin bereit, auch wenn es noch so schwierig ist. Ich gehe diesen Weg. Und die anderen versuchen, Gott noch dazwischen zu quatschen, sogar wenn es um jemand anders geht. Ich kenne das. Ich sage heute leider. Ich war so jemand, der viele Jahre lang immer noch bessere Vorschläge hatte, wenn Gott was mir gesagt hat. Er hatte immer noch was obendrauf. Das war ein schwieriger Kampf. Und ich habe dann Gott angefleht. Ich habe gesagt, Herr, bitte, ich unterstelle mich deiner Zucht, dass das nicht so weitergeht. Dass meine Widerspenstigkeit irgendwann aufhört. Und das war eine schwierige Zeit. Aber Gott hat es ernst genommen und hat es verändert. Deswegen kann ich das heute bei anderen ganz gut erkennen, wenn die noch so in dieser Phase sind, weil ich das selber lange gemacht hatte. Wenn ich sage, das hängt mit Weihnachten zusammen, dann sind noch Beispiele aus der Zeit der Geburt Jesu. Lukas 2, da lesen wir Vers 21, die Beschneidung für Jesus, klassisch am achten Tag. Dann ab Vers 22, die Tage der Reinigung, das war bei Jungsgeburt nach 33 Tagen. Am 33. Tag nach der Geburt war die Frau wieder rein. Aber es sollte bei dem Erstgeborenen musste ein Opfer gegeben werden. Ein Mädchen am 66. Tag. Und da war diese Ordnung, beim Erstgeborenen sollte ein Löseopfer gegeben werden. Und im Vers 24 heißt es, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben, das war das für die armen Leute. Normalerweise wurde mit einem Lamm jemand ausgelöst. Aber wer arm war, durfte das auch mit zwei Tauben. Eine Nebeninformation, dass die Familie von Jesus wirklich arme Leute war. Dann lesen wir im nächsten Abschnitt. Und siehe, in Jerusalem war ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und von dem Heiligen Geist war ihm ein göttlicher Ausspruch zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen sollte, dass ihn, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. 25 bis zum ersten Abschnitt. Ein Mann, der ein ganz normales Leben geführt hat. Wir lesen nachher, ab Vers 36, noch von einer Frau. Die war eine Prophetin. Von der heißt es, sie lebte Tag und Nacht im Tempel. Eine echte Betschwester im positiven Sinne. Nach diesem Beispiel gibt es dann Jahrhunderte lang Nonnen, die Gott alleine dienen mit ihrem Leben. Aber ich will heute von dem Simeon reden. Das war ein normaler Mann. In diesen drei Versen heißt es dreimal vom Heiligen Geist. Das Erste, zuerst aber lesen wir was über seinen Charakter. Gerecht und gottesfürchtig. Über wen wurden dieselben Worte gesprochen?
Hier?
Ja. Da lesen wir nämlich genauso im ersten Kapitel mehrmals. Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob, er war gerecht, gottesfürchtig und das Böse meint. Diese Charaktereigenschaften haben was damit zu tun. Solche Charaktereigenschaften, wie bei Hiob oder hier, haben was damit zu tun, dass Gottes Geist einen Menschen treibt. Wir haben vorhin im ersten Gründerbrief gelesen, dass die Welt Gottes Geist nicht empfangen kann. Der natürliche Mensch erfasst nicht, was Gottes Geist will, aber ist unser Herz gereinigt durch den Glauben, dann ist Platz in unserem Körper für Gottes Geist. Dann treibt er. Und hier, Gottes Geist hatte vorher zu diesem Mann geredet, hatte ihm eine Zusage gegeben. Es wird nicht gesagt, wie viele Jahre vorher schon. Aus dem Zusammenhang geht aber hervor, dass eine relativ lange Zeit schon vergangen war. Und zur richtigen Zeit, als dieser Messias geboren ist, redet Gottes Geist zu ihm und sagt, geh in den Tempel, da ist der, von dem ich zu dir geredet habe. Ja, und als die Zeit erfüllt war, als die Zeit voll war, die Zeit Gottes voll war, redet Gottes Geist zu Simeon und sagt, jetzt geh in den Tempel. Der Messias, von dem ich dir versprochen habe, dass du machst, ist jetzt da. Dann kommt er.
Und mit der Job?
4,5 Wochen alte Kind, 5 Wochen alte Kind. Preist Gott, dass er sein Versprechen halten kann. Auch das gehört zum Treiben des Geistes Gottes. Gottes Kindschaft bedeutet, dass Gott uns informiert über die Dinge, die er tut. Bis heute ist das Kostbarste in meinem Leben. Stimme Gottes zu hören. Zwischendurch, bis Gott wieder redet, ganz normales Leben zu führen. Aber dann, wenn er redet, genau das auch zu machen. Und dann immer wieder zu merken, wie Gott seine ewigen Spuren in unserem schwachen Leben sichtbar macht. Dazu wünsche ich uns allen viel Segen in diesem Jahr vor uns. Amen.